Nicht nur mit dem, sondern auch über den Mund sprechen wir heute in der Matinee in SWR Kultur. Mit diesem Körperteil hat sich Uta Ruhkamp ausführlich beschäftigt. Sie war Kuratorin der Ausstellung In aller Munde, die vor einigen Jahren im Kunstmuseum Wolfsburg zu sehen war. Und sie war auch Herausgeberin des Ausstellungskatalogs, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute bei uns gewinnen konnten. Über das Oral in der Kunst spreche ich nun mit Uta Ruhkamp und begrüße Sie recht herzlich. Hallo Frau Ruhkamp.
Hallo, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Rainer Maria Rilke bezeichnete den Mund als eine Welt und damit ist er nicht allein. Diese Idee kommt auch in der Kunstgeschichte vor, der Mund als Tor zu einer anderen Welt. Was ist das für eine Welt? Eine unheimliche, vielleicht gar bedrohliche Welt?
Ja, bedrohlich sicherlich in unterschiedlicher Form in den unterschiedlichen Jahrhunderten. Tatsächlich ist es so, dass der Mund als Weltinnenraum sich in der christlichen Ikonografie bedingt. Also die Vorstellung, dass sich die Hölle im Weltinneren befindet und dass der Mund praktisch das Eingangstor zu den Höllenqualen ist. Und da gibt es motivgeschichtlich zahlreiche Darstellungen in den alten Blockbüchern zum Beispiel, wie ein großes Tiermaul sich aufreißt und da drin schwimmt die Höllensuppe und die Sündiger werden dort gepeinigt und kochen in der Hölle. Und da kommt diese Idee des Weltinneren her. Gleichzeitig liegt es natürlich auch auf der Hand, weil der Mund ist das Tor zu diesem oralen Raum und der ist eben nicht sichtbar oder nur in Teilen sichtbar und führt dann in das Körperinnere. Und da schlummert eben das, was wir eben nicht kennen oder gerade was man einige Jahrhunderte zurück nicht so gut gekannt hat. Mittlerweile ist das alles ja medizinisch viel mehr erforscht, was in unserem Körper passiert. Und dadurch hat er natürlich das Potenzial auch für das Unheimliche, für das Unvertraute und hat das Potenzial, Ängste zu schüren. Und dann kann man natürlich in der Motivgeschichte immer weitergehen. Und dann wird der Mund selbst zum Qualraum natürlich. Wir alle kennen Zahnarztgeschichten etc. Also der Mund hat sehr viel Möglichkeiten zu verunsichern und Angst auszulösen. Es ist ein Tor zu einer Welt mit einem riesigen Funktionsspektrum, über das wir uns sicherlich noch unterhalten werden.
Ja, lassen Sie uns nochmal zurückgehen zum Thema Hölle und ins 16. Jahrhundert. Da ist der Höllenschlund von Hieronymus Bosch entstanden um 1520. Ist das so ein Beispiel für die Vorstellung dieser Zeit, Eintritt in die Hölle?
Die motivgeschichtliche Entwicklung ist sehr interessant, weil mit eben Künstlern wie Hieronymus Bosch und seiner grenzenlosen Fantasie, die wir alle kennen, wird aus dem Tiermaul als Höllenschlund auf einmal ein Menschenmund als Eingangsportal in die Hölle. Und da kann man eben sehen, wie die Menschen in diese Höllenlandschaft durch den Menschenmund eintreten. Und dann lodern die Feuer. Da gibt es ein berühmtes Gemälde, zum Beispiel in der Hamburger Kunsthalle. Und da ist dann die ganze Landschaft, die einen erwartet, wenn man als Sünder in die Hölle kommt. Das Motiv entwickelt sich übrigens noch weiter. Das ist sehr interessant. Man hat dann diese aufgerissenen Menschenmünder auch in der Architektur. Und so kann man die Motivgeschichte eigentlich, wenn man durch Städte wie Rom geht, bis heute nachvollziehen.
Das ist sehr interessant. Lassen Sie uns mal einen Überblick machen. Sie hatten damals in dieser Ausstellung In aller Munde ungefähr 12 Kapitel aufgeschlagen, in denen die Bandbreite des Mundes thematisiert wurde. Das findet sich auch im Katalog zur Ausstellung wieder. Da geht es um Lippen, Zähne, Zungen, Lecken, Schlingen, Schreien. Das sind alles Themen, die Künstler schon immer inspiriert haben, von der Antike bis heute. Wie kamen Sie darauf, das so zu kategorisieren?
Ja, wir haben uns überlegt, wie kann man dieses große Funktionsspektrum dieses Transitraumes, der orale Raum ist, eben verfolgen. Und wir haben es erstmal motivgeschichtlich in der Kunstgeschichte verfolgt. Darüber haben wir gerade schon gesprochen, über den Höllenschlund. Und dann haben wir gedacht, dass wir uns einfach erstmal physiognomisch vorarbeiten. Die Lippen haben eine große Motivgeschichte. Dann, was kommt nach den Lippen? Wenn man sie öffnet, dann sieht man die Zähne. Dann natürlich Zahnerhalt, Zahnkultur, Zahnarzterfahrung. Es gibt ja wunderbare Darstellungen eben auch von im 16. Jahrhundert, gerade in den Niederlanden, in der Genremalerei, wo die Zahnbrecher praktisch wie auf so jahrmarktartigen Plattformen auftreten und den Menschen die Zähne ziehen. Dann natürlich sowas wie Zahn und Zierde, weil von diesen frühen Darstellungen kann man dann weiterverfolgen, wie die Zähne ja immer mehr auch Schönheitsidealen entsprechen müssen. Das Lächeln des Erfolgs im 20. Jahrhundert zum Beispiel durch Amerika eingeführt. Und wie wir immer mehr Geld auch in unsere Zähne investieren, also kann man diesen Strang bis in die Gegenwart weiterziehen. Aber dann kommt man, wenn man das Inventar samt der Zunge, die auch nochmal eine große Bedeutung und auch sehr viele Fähigkeiten hat, Tasten, Schmecken zum Beispiel, auch den Mund ein Stück weit verlassen kann. Wenn man sich durch dieses Inventar durchgearbeitet hat, kommt man dann in die Funktionen, die es darüber hinaus gibt, also das Lecken, dann das Ästen, das Schmecken natürlich und dann auch die sinnlichen Vergnügen, in die der Mund involviert ist, wie zum Beispiel das Küssen, Lust, Leidenschaft, auch da spielt der Mund eine große Rolle. Dann gibt es natürlich diese riesige Kulturgeschichte des Küssens auch, das Speien und das Spucken. Also der Transitraum lässt ja Dinge in den Körper, speit sie aber auch wieder aus. Und dann natürlich Sprache, Kommunikation, Luft, Laute, all das gehört zum Funktionsspektrum des Mundes und all das lässt sich motivgeschichtlich verfolgen, bis hin zum Mund im Grunde auch wie so eine Klammer für unser Leben. Vom ersten Zahn bis zum letzten Zahn gibt es ein sehr schönes Diptychon von Nicolas Boilly zum Beispiel, die erste Zahnung und dann die Greisin mit dem letzten Zahn. Also diese lebenslange Kampf um den Zahnerhalt ist im Grunde auch wie so eine Lebensklammer, die wiederum durch die Mundhülle beschrieben werden kann. Und das war eben auch so eine der Grundthesen und Grundüberlegungen, die wir damals hatten oder die es generell in der Anthropologie auch geben sollte, dass dieses Funktionsspektrum des Mundes in der, sag ich mal, Evolution des Menschen im Vergleich zur Hand zum Beispiel oder zum aufrechten Gehen, dass die Rolle des Mundes vielleicht immer ein bisschen vernachlässigt worden ist.
Ja, es ist ganz schön, dass Sie das mit diesem Kreislauf ansprechen, weil ein Motiv, das natürlich immer wieder auftaucht in der Kunst, ist das der stillenden Mutter und des saugenden Babys. Wie hat sich das denn verändert im Laufe der Zeit?
Das ist auch eine sehr interessante Motivgeschichte, die eigentlich zurückgeht bis weit vor Christus. Also Isis Laktanz, da gibt es Darstellungen der Göttin Isis stillend. Die gehen bis in das 7. Jahrhundert vor Christus zurück. Und dann kommt über das ägyptische Christentum sozusagen, entwickelt sich das Motiv der Maria Laktanz. Da sind wir dann in der Kunstgeschichte. Auch da ganz wichtig, das Motiv des Stillens zum Beispiel ist ja für unsere Menschwerdung ein ganz besonderer Moment, weil wir kommen auf die Welt, das erste ist vielleicht noch ein Schrei und danach beginnen wir uns die Welt zu erschmecken. Und darum ist das Stillen und die Geschmacksentscheidungen, die wir als Säugling im Grunde schon treffen, ganz wichtiger Moment in der Herausbildung des Individuums. Und dann kommt dieses christliche Motiv so langsam in eine profanere Bildwelt. Eine Paula Modersohn-Becker, die zum Beispiel eine Bäuerin beim Stillen darstellt. Und dann kann man den Bogen immer weiter spannen, bis hin in die zeitgenössische Kunst zu einer Vivian Greben, die so eine Stillszene komplett abstrahiert. Und so gibt es eine lange Motivgeschichte des Stillens.
Wenn wir schon bei der zeitgenössischen Kunst sind, lassen Sie mich noch ein Beispiel rauspicken, was mich etwas, wie will ich sagen, also verwundert bis bedrückt hat. Ich spreche jetzt über die Zunge, die ist ja oft ein Topos der jungen oder einst jungen Künstler. Und Sie ahnen, worauf ich raus will. Peter Weibel, der lange Jahre Leiter des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien war, hat in seinen jungen Jahren sich die Zunge einbetonieren lassen. Also da gruselt es mich schon bei der Vorstellung. Warum hat er das denn gemacht und was ist daran jetzt Kunst?
Das war eine Performance von Peter Weibel 1973. Da war er selber noch sehr jung. Und ihm ging es bei dem Einbetonieren um die Last der Sprache, um auf die Last der Sprache zu verweisen. Und tatsächlich gibt es einen Text dazu, wie er diese Erfahrung zu beschreiben versucht. Also er hat Panikzustände gehabt, Angstzustände gehabt und beim Herauslösen der Zunge aus dem Beton soll er tatsächlich auch Schaden genommen haben und anschließend so einen leichten Sprechfehler gehabt haben, ob das wirklich zutrifft. Ich habe das bei ihm nicht wahrgenommen, als ich ihn kennengelernt habe. Aber darum ging es ihm praktisch, um ein Statement zu setzen, was die Last der Sprache, welche Macht die Worte eigentlich haben, künstlerisch praktisch zu erproben oder künstlerisch darzustellen.
Also ich finde es wahnsinnig interessant und ich merke, was für ein Universum der Mund für die Kunst quasi darstellt. Wir könnten natürlich jetzt noch Stunden darüber sprechen, aber leider muss das auch irgendwann mal zu einem Ende kommen. Und deswegen sage ich jetzt vielen Dank, Frau Ruhkamp.
Vielen Dank an Sie.
Mit Uta Ruhkamp sprach ich über das Orale in Kunst und Kultur. Uta Ruhkamp ist Chefkuratorin im Kunstmuseum Wolfsburg und Herausgeberin des Katalogs zur Ausstellung In aller Munde. Eine wunderbare Sammlung von Kunstwerken rund um den Mund. Sie hören die Matinee in SWR Kultur